Also, jetzt müssen wir gucken, dass wir das auf den neutestamentlichen Stand bringen, weil das ja dann doch nochmal eine Frage ist. Der alttestamentliche Segen bezieht sich auf Irdisches, auf Gesundheit, auf Familie, auf Kinder, auf Glück, auf Herden, auf Äcker, auf Ernte. Und das ist gut so. Aber die neutestamentliche Segensverheißung hat nochmal einen anderen Klang. Also wenn Eltern, fange ich mal mit Eltern an, Christen sind, dann geben sie an ihre Kinder ganz viel Gutes weiter. Vorausgesetzt, sie machen nicht alle Fehler auf einmal. Und einer ist, ich weiß doch, was für dich gut ist, und wenn du es nicht selber einsiehst, zwinge ich dich. Also ich finde, das ist jetzt eigentlich ein neues Fass, das ich jetzt aufmache, aber kein ganz kleines. Wo es darum geht, in der Erziehung doch mit Mitteln der subtilen Gewalt zu arbeiten. Und dadurch ist in christlichen Elternhäusern ganz viel Schaden entstanden. Schaden, der kaum mehr gut zu machen ist, jedenfalls der lange anhält. Also durch diese feinen Methoden, wir wollen jetzt beten, du musst mitmachen, wir wollen jetzt in die Kirche, du musst mitmachen, das ist dann kein Segen. Kann man nachfragen, wenn ihr das Thema wichtig findet, aber ich deute das mal an. Aber sonst geschieht durch ein christliches Elternhaus, ein gesundes christliches Elternhaus, eine gute Prägung, eine Erfahrung von Geborgenheit, von Angenommensein, von Wertschätzung. Und das wirkt sich auf den Lebenslauf der Kinder positiv aus, auf alle Bereiche. So, das kann man auf jeden Fall sagen. Zweitens, wenn Eltern den Glauben vorleben, dann ist für die Kinder ein Anreiz, da selber Christen zu werden. Das wirkt sich auch positiv aus. Drittens, es gibt keinen Automatismus, dass es immer so sein muss. Also wenn Eltern erleben, dass ein Kind oder mehrere Kinder den Weg des Glaubens nicht gehen, dann muss das nicht heißen, dass sie versagt haben. Da ist kein Automatismus. Jesus hat gesagt, dass sich seinetwegen Familien spalten werden. Die einen stehen zu ihm und die anderen nicht. Das muss man bedenken. Also es gibt nicht den Automatismus, die Eltern sind Christen, also werden es die Kinder zwangsläufig auch sein, sondern die Kinder müssen auch ihre Entscheidung treffen und müssen den Weg des Glaubens bewusst wählen. Und es kann sein, dass dann, so wie es auch in Ehen diesen Riss gibt, dass der eine Teil mit Jesus lebt und der andere Teil nicht. Und dieser Riss kann sehr lange anhalten. So kann es das eben auch mit den Kindern geben. Aber wir haben große Verheißungen, dass die Kinder dem Glauben nahe kommen. Und ideal wäre, dass so 5 Generationen hintereinander alle in der Familie Christen sind. Wir dürfen darum beten. Ich sehe nur nicht von der Schrift her einen Automatismus, dass das immer passieren muss oder dass es immer gleich passieren muss. Kann auch sein, dass Kinder nach Jahren und Jahren zurückkehren. Also ich bin ein ganz großer Freund der Kindertaufe. Nicht der Säuglingstaufe, aber der Kindertaufe. Ich glaube, dass wenn ein Kind so weit ist, dass es Jesus als Erlöser, ich finde es völlig unnatürlich, dann zu sagen, aber die Taufe enthalten wir dir vor, da musst du noch viel mehr Theologie in dich hineinlassen. Das finde ich künstlich und unnatürlich. Also ich propagiere das geradezu. Ich finde es nicht sinnvoll, ein Kind lebt 12 nicht, aber sagen wir mal, die klassische Taufzeit, so bei den Baptisten, ist glaube ich 14. Aber diese Theologie dahinter, man müsste erst 14 sein, finde ich überhaupt nicht jesuanisch. Jesus hat die Kinder als Vorbild hingestellt für Glauben und Kinder können das Heil so erfassen, dass sie das Geheimnis ganz erfassen. Sie erfassen nicht alle Verästelungen des Heils und alle theologischen Tiefen. Sie können die Trinitätslehre erklären, im Klammer, wer von euch kann das denn, Klammer zu. Sie können auch nicht eine komplette Tauftheologie. Ich glaube auch, das ist jetzt eine heiße These, dass man, Kinder wollen ja gerne zugehörig sein. Sie wollen gerne, wenn sie Mami und Papi lieb haben, wollen sie gerne das auch machen. Und manches davon ist dann Imitation. Und sie machen das, wie auf anderen Gebieten, so auch im Glauben, erstmal, dass sie mit beten und Lieder singen, das finden sie in sich schön. Und wenn Mami abends am Bett sitzt und mit ihnen betet, ist es Teil des Nachtrituals. Aber irgendwann gibt es den Punkt, wo man doch merkt, dass es ein eigenständiger Glaube. Wenn du genau hinhörst, wenn es so ist, wenn sie wiedergeboren sind, dass etwas, sagen wir mal, sie haben eine Opferbüchse und sagen, das ist jetzt mein Geld für Jesus. Ich glaube nicht, dass ein Kind, das nicht wiedergeboren wird, so ohne weiteres drauf kommt. Und so sagen, ich möchte auch mein Leben Jesus anvertrauen. Das haben sie gehört, sie nahegebracht worden in der Kirche, dann tun sie das. Also dann, wenn das passiert, dieser Übergang von einem imitierten Glauben, weil Mami und Papi das machen, zu einem eigenständigen Kindglauben, ich glaube, das kann man spüren, dann würde ich sagen, sollte die Taufe nicht mehr allzu fern sein. Und sollte man sich nicht theologisch allzu sehr von Vorstellungen, man muss das erst verstehen und so weiter. Heute ist ja an mich Gott entgegenarbeite, sondern dass ich ihm erlaube, seine verändernde Kraft in mir auszugestalten. Und dazu gehört schon meine Einwilligung. Trachtet nach der Heiligung, das kann ich nicht anders verstehen, als öffnet euch, dass ihr verändert werdet. Und da haben wir die Möglichkeit, als Christen Widerstand zu leisten. Da stimmst du offensichtlich zu. Also diese Trennung, das hätte ich in der Predigt sagen können, aber durch deine Frage bin ich froh, das sagen, nachtragen zu können. Heilsgewissheit ist zu jedem Zeitpunkt her 100% da, ist nur ein Vertrauen auf etwas von außerhalb von mir. In der Heilsgewissheit vertraue ich auch nicht auf meine Heiligung. Ich vertraue nicht darauf, dass ich dann wohl schon genug getan habe, damit Gott Ja sagen kann, sondern ich vertraue ausschließlich auf das Heilswerk außerhalb von mir. Bei der Heiligung, ich habe nur die These vertreten, man kann nicht Heilsgewissheit wollen und Heiligung ablehnen. Das gehört zu dieselbe Liebe Gottes, die mir die Heilsgewissheit zuspricht. Dieselbe Liebe will auch mich heiligen. Okay? Ja. Ich versuche die Frage zu wiederholen und wenn ich es verkehrt mache, sagst du, das war gar nicht meine These, ja? Also die Fragestellerin sagt, Matthäus 7, dieses Wort von denen, die ja gesagt haben, das ängstigt sie, weil sie sich fragt, wo bin ich denn so weit, dass ich sagen kann, ich tue den Willen Gottes. Ich glaube, diese Unruhe, die diese Frage auslöst, tut uns gut. Ich glaube, dass Christsein eine Bewegung ist. Wir werden in Frage gestellt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist deckt Dinge auf. Wir gehen damit zum Kreuz. Wir lassen sie uns vergeben. Und diese Unruhe, dass wir ungehorsam sein könnten, ich glaube, die sollten wir nicht fahren lassen. Du sagst, das ängstigt dich. Ängstigen finde ich nicht gut. Aber doch, dass dieser Stachel bleibt, ich könnte verloren gehen. Also ich kann sagen, für mein geistliches Leben ist das wichtig. Ich war vom Kopfermann, könnte verloren gehen. Ich kann mich nicht darauf berufen, dass es tausend sind. Geht auch nicht darum, dass Geistesgaben betätigt wurden, sondern dass es ein Leben der Nachfolge gegeben hat. Und ich finde, die Frage sollte bleiben. Die Frage können wir, finde ich, nicht abwürgen. Aber du brauchst dich nicht dafür deswegen zu ängstigen. Sondern wenn du jedes Mal, wenn der Geist Gottes dir neu etwas zeigt, darin einwilligst, bist du immer auf der geraden Mittelstrecke des Lebens. Nee, gerade Mittelstrecke passt nicht, das Bild. Auf der Mitte der Straße. Nun hast du nicht das Vergnügen gehabt, diese ganzen Vormittage schon hier dabei zu sein. Wir hatten das Thema schon, glaube ich, zweimal. Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt in ganz, damit die anderen sich nicht langweilen, weil das hatten wir schon, jetzt ganz kurz fassen kann. Ich will es mal so ausdrücken. Immer angeht den Tatergehenszusammenhang. Das ist eine etwas akademische Sprache. Dass wir durch gewisse Taten uns selber auch das Unglück sozusagen herbeischaffen. Also man brauchte nicht den Gedanken, Gott straft, um das zu verstehen, dass wenn wir uns von dem Licht entfernen, wir im Dunkeln enden und dass das auch praktische Konsequenzen hat. Also jetzt die Frage, wie man die Stelle versteht. Es gibt ja die Theologie, dass da dann, das könnte man so deuten. Aber Jesus hat so sehr davon gesprochen, dass Familien auch durch den Glauben zerrissen werden, dass ein Teil glaubt und die anderen nicht. Deswegen würde ich diese Deutung nicht für diesen Punkt nicht annehmen. Natürlich bleibt es in diesen alten Gesellschaften so, wenn der Häuptling, es gibt im Fürbittbereich einen stellvertretenden Glauben, aber es gibt nicht den rettenden Glauben, dass der auch durch Stellvertretung ersetzt werden könnte. Also ich kann nicht für mein Kind glauben, verloren gehen. Ich kann aus der Nachfolge rausfallen. Ich bin gefährdet. Nein, das würde ich trennen. Das ist, richten heißt ja die Position. Danke für deine Geduld, Alex. er ermahnt mich immer wieder, die Frage zu wiederholen, ob das Richten, das Verbot zu richten, mit Heilsgewissheit zusammenhängt. Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, je mehr wir uns vor Gott erkennen, wie wir sind, umso weniger haben wir Spaß daran, andere zu richten. Das schon. Richten setzt ja eine sehr stolze Position voraus. Ich sitze auf dem Thron und du unterliegst meiner Bewertung. Das ist Richten. Und diese Neigung nimmt sehr ab, wenn wir Jesus näher kommen. Noch was?